Bist du bereit? Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Willkommen bei Freie Schnauzen. Geschichten vom Lebenshof Mudebauch. Hallo Sigrid.
Hallo Svantje.
Ich freue mich ganz, ganz doll, dich heute hier im Podcast zu begrüßen.
Ja, ich freue mich auch. Auch wenn ich mir bald in die Hose mache, vor Aufregung.
Aber warum?
Ja, das ist total ungewohnt für mich.
Ja, aber du hast ja jetzt schon ein paar Folgen auch mit anderen Ehrenamtlichen bzw. Minijobbern gehört. Die haben das ja alle richtig, richtig toll gemeistert.
Ja, da war der Druck für mich immer größer dann.
Ach, wirklich? Ich hätte eher so gesagt, ach, okay, wenn die das hinkriegen, dann schaffe ich das auch.
Ja, das werde ich schon schaffen.
Das, ich glaube auch. Also prinzipiell ist das ja auch nicht schwer, weil wir haben hier einfach eine gute Atmosphäre. Wir sind zu zweit. Und das, was draußen passiert, die uns zuhören, die siehst du ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Beziehungsweise, das ist ja wirklich, als wären wir einfach nur unter uns. Du, jetzt um mal zu dir zu kommen, du bist bei uns ehrenamtlich tätig.
Genau.
Wie lange schon?
Seit August letzten Jahres.
Das sind jetzt?
Fast ein Jahr.
Naja.
Dreivierteljahr.
Das sind Dreivierteljahr. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, damit wir auch ein bisschen gut durchkommen. Ein Dreivierteljahr bist du bei uns tätig, ehrenamtlich. Das heißt, du machst das. Machst du das neben der Arbeit oder?
Bin Erwerbsminderungsrentner, also in Frührente. Mhm. Und mache das praktisch jetzt so ehrenamtlich, um fit zu bleiben. Weil Muckibude und so, das ist alles nichts für mich. Und ich muss was machen, mich sportlich betätigen. Und deshalb ist das für mich ideal eigentlich. Ich bleibe da fit und ich mache noch was für die Tiere.
Und wir sind aber nicht die Einzigen, oder?
Nee, ja, ich gehe noch ins Tierheim.
Ich finde das, find das richtig krass, weil prinzipiell ist ja damit eigentlich schon fast dein Tag ausgefüllt,
ja,
oder?
Ja, das stimmt, ja. Aber ich gehe eigentlich fast jeden Tag, so weit es geht. Also so 4-5 Mal in der Woche bin ich im Tierheim zum Gassilaufen noch, genau.
Nur zum Gassilaufen?
Gassilaufen, ja, genau. Also jeden Tag so 2 Stunden dann.
Da haben wir ja eigentlich dann schon ganz schön den krassen Unterschied zwischen Tierheim, sag ich jetzt mal, und Lebenshof eigentlich schon rausgefüllt hat.
Genau.
Weil Tierheim ist ja dann wirklich nur Gassirunde.
Ja.
Und hier ist es ja irgendwie alles. Also
alles,
putzen, füttern, Gassi-Runde gehen, aber auch mal irgendwie ein verletztes Tier versorgen oder sonst was. Das kommt halt schon mal vor.
Genau.
Wie bist du denn überhaupt zum Tierschutz gekommen? Also war das jetzt so generell einfach nur zu sagen, hey, ich muss mich mehr bewegen, aber was könnte ich jetzt machen? Oder weil direkt die erste Anfrage auf Tierschutz ist ja jetzt nicht immer gegeben, weißt du?
Ja, nee, also bei mir Tiere haben für mich schon immer eine große Rolle gespielt, eigentlich von klein auf. Mir hatte immer Tiere, Vögel, Hamster, Katze, eigentlich alles so rundum. Mhm. Und für mich waren Tiere schon immer sehr, sehr wichtig. Und deshalb kam für mich eigentlich auch nur Tierschutz in Frage.
Ja. Und das Tierheim machst du genauso schon nur ein halbes Jahr oder schon länger?
Nee, da bin ich jetzt also schon 1,5 Jahre im Tierheim unterwegs. Ich war, ich hatte wirklich 2015, 2016 war ich sehr, sehr krank. Wurde dann eben auch innerhalb von 4 Wochen Frührente geschickt und musste jetzt wirklich anfangen, wieder so ein bisschen mich körperlich aufzubauen.
Ja.
Und musste dann erstmal gucken, geht's im Gassi laufen, musste erstmal da gucken, wie komme ich da klar, da habe ich auch mit kleiner Runde dann angefangen. Und dann habe ich ja schon lange im Lebenshof so im Instagram verfolgt und habe dann überlegt, kann ich das gesundheitlich, nehmen die mich überhaupt, bin ich nicht schon zu alt dafür, und deshalb habe ich dann erstmal geguckt, dass ein bisschen körperliche Fitness da ist, bevor ich dann überhaupt mich am Lebenshof gemeldet habe.
Ach so. Ja, so ein bisschen aufgebaut. Und findest du, dass du besser geworden bist?
Ja,
so? Ja,
auf alle Fälle.
Der Anfang war wohl ein bisschen schwer, oder? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, also nicht einmal so das Körperliche, sondern ich habe riesige Angst gehabt, mache ich alles richtig? Die Tiere, gebe ich denen auch das richtige Futter? So, das war total, ich weiß noch, bei der ersten Frühschicht, wo ich allein war, ich konnte die Nacht vorher schon gar nicht schlafen, habe gedacht, um Gottes Willen, mache ich alles, was muss ich zuerst? Wen muss ich zuerst rausnehmen? Muss ich zuerst die Kaninchen? Muss ich zuerst die Hühner? Wem gebe ich dann zuerst das Futter? Das war für mich wirklich, also ja. Bis da so ein bisschen mal Routine da reinkam, so nach der ersten 2-3 Frühschichte.
Ja, ja. Ja, ja. Jetzt bist du mittlerweile schon ein richtiger Pro und weißt auch so auch neue mit ein, oder?
Ja,
genau. Heute hattest du zum Beispiel, glaube ich, auch eine neue mit dabei, oder?
Ja, Corinna war heute zum ersten Mal da. Gut, ich war mit Karim zusammen und dann hat sie jeder mal zu sich dann rangenommen, genau. Mhm. Aber ich hatte schon öfters also dann Ehrenamtliche oder auch Minijobber, die ich dann mit eingelernt habe, genau.
Aber du merkst schon, wenn du jemanden mit einlernst, das kostet auch Zeit, ne?
Also ja.
Unfassbar viel Zeit, weil wir kriegen immer wieder mal die Anfrage, wir hatten das jetzt auch letztens erst in einem Reel, es geht gerade nämlich so ein Trend rum, 5 Horrorfilme aufzuzählen, die einen so quasi beschäftigen. Und einer unserer, ich sag jetzt mal Horrorszenarien, auch wenn das natürlich überspitzt ist, ist natürlich die Anfrage, hey, wir kommen mal am Wochenende vorbei, können wir euch da helfen? So eine einzige Anfrage so und dann halt für einmal, wir wissen halt, absolut klar, wie das gemeint ist. Das ist natürlich durchaus liebevoll und fürsorglich gemeint. Aber wir wollen natürlich ja auch irgendwie wissen, mit wem arbeiten wir zusammen. Mhm. Und das kostet Zeit, die Person kennenzulernen, die Person in alles einzuweisen, alles zu zeigen, die Besonderheiten jedes Tieres zu zeigen. Und du kannst, glaube ich, ganz, also aus absoluter Erfahrung sagen, dass jedes Tier hier ganz besonders irgendwie behandelt werden muss. Also wer fällt dir da spontan ein?
Ja, wer wohl? Ich kann, da verfolgt mich wirklich ohne Scheiß. Ich werde, an der Tankstelle bin ich schon angesprochen worden.
Ach nein, ernsthaft?
Ins Auto reingeguckt, ja, ist der Gordon nicht dabei?
Unser Ziegenbock Gordon scheint dich wirklich, wirklich sehr zu mögen.
Ja.
Also, es ist auch ein bisschen witzig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es natürlich, also man muss natürlich echt aufpassen, ne, dass man da sich nicht verletzt irgendwie, weil er hat schon, er hat einfach schon Kraft.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben jetzt eine Art und Weise, also kannst du das mal für die Leute beschreiben, wie wir jetzt mit Gordon umgehen?
Ja, also ich kann nur zu Gordon rein, wenn ich einen Mann dabei habe. Mhm. Peter ist überhaupt kein Problem dann, weil ich glaube, Peter ist wirklich der Einzige, vor dem er wirklich Respekt hat, richtig Respekt. Der Peter muss nicht einmal dann das Brett in die Hand nehmen. Peter muss ihn nur angucken, bleibt der Gordon stehen, wie zur Salzsäule erstarrt. Mhm. Und das ist wirklich nur beim Peter. Mhm. Dann kann ich ohne Bedenken, kann ich da rein, kann dann alles sauber machen. Uli nimmt dann das Brett zur Hand, dann geht's auch. Aber allein kann ich nicht zum Gordon rein, das geht nicht. Das,
der besteigt dich, oder?
Ja.
Ja. Wir müssen aufpassen, dass die Folge jugendfrei bleibt.
Ja.
Ja, also irgendwie hat der Lust auf dich.
Ja, ich weiß auch nicht. Der Oletschuk meint, ich sende irgendwelche Pheromone
raus,
auf die Gordon total abfährt. Also es ist von Anfang an, war das schon, die ersten 2 Wochen war ja noch schön ruhig und friedlich und alles. Und dann ging es ja los, als er so ein Cabrio-Dach gemacht hat. Und dann ging das auch gleichzeitig los, dass er mir hinterhergerannt ist und mich halt auch bestiegen hat. Mhm. Und das versucht er jetzt immer. Er versucht mich auch ins Fass reinzubekommen. Am besten wäre es, glaube ich, Lilly und ich im Fass und er davor. Ich glaube, das wäre seine Traumvorstellung.
Nein, ernst? Das habe ich ja noch nie gehört, weil ich beobachte nämlich auch, dass er eigentlich versucht, immer ein Mädchen, also eine Mädchenziege ins Fass reinzubekommen und dann bleibt er davor stehen und verweigert ihr auch irgendwie so ein bisschen den Ausgang, also damit sie natürlich nicht vor ihm wegrennen kann, weil Lilly ist ja eigentlich so, die läuft ja auch über, wenn du die auf dem Gelände siehst, dann läuft die und er dackelt ihr halt die ganze Zeit hinterher und eigentlich lässt sie sich nicht großartig beeindrucken davon. Ab und zu lässt sie das mal über sich ergehen. Manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie das will. Also wenn Gordon sich anpisst, also das ist einfach so, da geht es um Gerüche, um Verstärkung seiner Gerüche, seiner Männlichkeit, habe ich jetzt auch Lilly schon beobachtet, wie sie das ableckt.
Oh Gott, das will, hoffe ich, aber das ist nicht von mir.
Also niemals den Bart einer Ziege streicheln, weil das ist tatsächlich die Stelle, die er eben anpinkelt. Mhm. Und beziehungsweise, wenn es irgendwie auf die Stirn oder aufs Gesicht kommt, Lilly hat das abgeleckt. So. Also es ist nicht ganz irgendwie nur einseitig von seiner Seite, sondern es ist schon irgendwie miteinander. Aber ab und zu versucht er sie natürlich irgendwie festzuhalten, also in irgendeinem Areal, vor allem, damit nicht einer der anderen Ziegenböcke an sie rankommt. Mhm. Ne?
Also das macht er mit mir auch. Er versucht mich wirklich abzugrenzen von der anderen Ziege, dass die überhaupt keine Chance haben, zu mir zu kommen.
Ultraspannend.
Ja, ja, total. Ich sage ja, für die andere ist es immer lustig, aber ich sitze halt immer da, nee, Gott, nicht schon wieder.
Aber dabei, also es ist halt auch Arbeit, die im Ziegengehege ansteht. Was brauchst du ungefähr so an Zeit im Ziegengehege?
Ja, normalerweise, je nachdem, bei Grundreinigung braucht man natürlich länger dann. Mhm. Oder normale ist halt und das Heu in die Raufe. Man guckt, da versucht auch die Kacke ein bisschen zusammenzufegen. Mhm. Also so, ich versuche es ja schon so kurz wie möglich, aber so 10 Minuten, Viertelstunde brauche ich dann schon mal drin.
Ja.
Eier zusammensuche im Fass und genau da hat er mich eben schon erwischt. Ich war im Fass drin und er presste vor, so jetzt habe ich sie so auf die Art dann. Mhm. Und
ja, was machst du dann?
Ja, ich bleibe erst mal drin und hoffe, dass er
die
Lust an mir verliert.
Ich stelle mir gerade ein Szenario, wie du im Fass steckst und eigentlich nur noch so sanft um Hilfe rufst, bis dich irgendjemand auf dem Hof erhört.
Das war schon im Schweinestall der Fall.
Was ist denn da passiert?
Da bin ich mal eingesperrt, war aus Versehen im Schweinestall.
Das stimmt. Das ist aber auch echt tricky. Bei uns kann man den Schweinestall sowohl von innen als eben auch von außen verschließen.
Ja.
Und manchmal, wenn er eben von außen nicht verschlossen ist, denkt irgendwie eine Person, ja Moment, das gehört so nicht. Das muss zu. Das war jetzt richtig beschissener Dialekt, aber das gehört so nicht, das muss wieder zu. Und dann schwupp, bist du eingesperrt.
Ja, genau. Da bin ich raus und habe dann draußen gerufen. So, hallo, sieht mich jemand? Hört mich jemand? Keine Chance.
Hat es geregnet noch?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank nicht.
Und dann habe ich drinnen, habe gegen die Tür geklopft, habe wieder gerufen. Kein Mensch. Habe dann Richtung Futterküche geguckt. Auch natürlich kein Mensch. Ich war ja die Einzige an dem Morgen.
So shit.
Und dann habe ich halt das Handy Gott sei Dank dabei gehabt. Mhm. Und komischerweise, ich habe reingeschrieben und sofort war der Daniel da und du bist auch gleich gekommen. Vor Hausrufe, kein Mensch reagiert. Ich glaube, das ist einfach zu altmodisch, du Ruf. Bei uns geht alles übers Handy.
Und da musst du aber Glück haben, dass du Empfang hast. Also ja. Das ist halt auch noch so ein bisschen sehr wichtig.
Ich habe eine Stelle gefunden, eben im Schweinegehege, wo ich Empfang hatte. Als wünsche ich, was richtig blöd war.
Ja, ja. Und dann müssen die Schweine dir aber... Am Anfang war es ja noch so, Bambam war am Anfang noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, angriffslustig.
Ja.
Die ist so auf die Füße gegangen.
Ja.
Und
hat
in die Fersen reingezwickt. Das macht sie jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile weiß sie, ey, von uns kommt geiles Zeug so. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Krabbeleinheit. Ich glaube, das war ja da am Anfang noch so, weil alles neu war und sie sich halt erstmal bedroht gefühlt hat. Aber mittlerweile ja nicht mehr. Trotzdem. Ist es zum Beispiel bei mir noch so, dass ich immer noch so einen kleinen Funken Respekt habe, weil ich eben das gesehen habe, oh Gott, die beißt einem in die Fersen. So, und dann sind ja auch noch die zwei Riesenschweine da drin. Was ist denn, wenn die das jetzt machen? Ja, da hast du ja gar keine Chance. So. Bei den zwei Großen, Ernie und Bert, ist aber so, die haben so viel Angst vor Menschen. Ich glaube gar nicht, dass die auf Angriff gehen würden,
die
oder?
Die sind froh, wenn man sie in Ruhe lässt und wenn man nicht zu nahe kommt. Also da passiert überhaupt nichts. Mhm. Rudi und Bam Bam, die können schon mal frech werden, aber ich liebe sie halt. Gerade ich finde es gerade so toll, dass jedes Tier seinen Charakter hat und auch den Charakter zeigen kann. Gerade das finde ich so das Tolle hier.
Ja, das stimmt. Gibt es denn ein Tier, wo du jetzt sagst, mal abgesehen von Gordon, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein?
Nee, eigentlich gar nicht. Ja, Covidl hat auch so seine Macke.
Covidl hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Doch. Ja? Du kannst Covidl, kannst du kraulen und machen und schmusen und im nächsten Moment
knallt er dir eine.
Kralle. Ja, genau. Da ist auch so unberechenbar.
Aber er ist so unglaublich schön. Also das muss man auch sagen. Ja. Er hat ein schönes Gesicht. Aber ich weiß, was du meinst. Bist du mit Katzen groß geworden?
Ja.
Also eigentlich hat man ein Gefühl dafür, wenn der Schwanz anfängt zu peitschen, so, weißt du, okay, jetzt nimm die Finger weg.
Ja, genau. Auch bei Mäuschen. Mäuschen lässt sich auch streicheln und kraulen und dann auf einmal merkst, oh, der Schwanz fängt an, jetzt ist gut, jetzt muss ich weglassen. Ja. Und Karim hat einmal eben die schmerzhafte Erfahrung gemacht, aber zu spät.
Hat eine gewischt bekommen von ihr. Ja, das kann passieren hier. was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen Tierheim und Lebenshof? Also so im Allgemeinen. Du hast ja, bist zwar jetzt nur Gassi gegangen, aber es ist ja trotzdem irgendwie, wir betreiben ja beide Tierschutz irgendwie.
Ja, also in dem Tierheim, dem ich da Gassi gehe, die haben auch viele verschiedene Tiere. Also die haben Pferde, kleine Pony noch dabei. Mhm. Hunde, Katze vorwiegend, Hase haben die auch. Da geht es halt hauptsächlich darum, wieder zu vermitteln. Mhm. Weil das sind keine Endställe, sondern nur für Problemfälle natürlich gibt es auch, die nicht mehr vermittelt werden können. Mhm. Gibt es auch in den Tierheimen viele. Aber bei uns ist halt eben so, da weißt du, das ist der Gnadenhof, da bleiben sie bis an ihr Lebensende. Mhm. Das ist eigentlich so der große Unterschied.
Ja. Merkst du, also klar, du kennst natürlich ein bisschen ein paar Insights, du musst natürlich nicht alles erzählen, aber gibt es so ein paar krasse Vorfälle aus dem Tierheim, die du da zu berichten weißt?
Ja, es gibt so Vorfälle, wo zwei Hunde aneinander gekommen sind, wo du eigentlich gar nicht gedacht hättest, dass das passiert. Mhm. Das gibt es da natürlich auch, gibt es überall, ist ganz klar. Und vor allen Dingen aber finde ich es als schockierend, so die Geschichte, warum die Hunde wieder zurückgegeben wären. Das sind einige Hunde, die eben, mein Pflegehund zum Beispiel, mein Gassihund, ist schon zweimal zurückgekommen wieder ins Tierheim, weil er gebissen hat. Mhm. Wobei ich da auch sage, ist wirklich die Schuld vom Hund oder ist die Schuld vom Mensch in dem Fall dann? Mhm. Also da sehe ich erstmal, ich würde jetzt an der Stelle erstmal gucken, was habe ich als Mensch falsch gemacht? Mhm. Und weil ich sehe es gerade an meinem Gassihund, der war so schwer traumatisiert. Mhm. Ich habe den bekommen letztes Jahr im Februar und hat gesagt, probier's mal mit ihm. Der hat richtig dicke Akte. Mhm. Probierst du mal mit ihm zu laufen? Traust du dir das zu? Und habe gesagt, ja, mache ich. Am Anfang, also der hat mich nicht einmal angeguckt, gar nichts. Der wollte mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir sind an unserer Runde gelaufen. Ich habe ihn zurückgebracht und dann habe ich ihn so nach und nach dazu gebracht, dass er neben mich sitzt, dass ich ihn streicheln kann, habe mit ihm geredet. Er war immer nur stur weggeguckt. Der wollte kein Zutrauen zu mir fassen, weil er gedacht hat, dann wäre ich wieder enttäuscht. Und es ging viertelhalbes Jahr wirklich, bis wir dann ein Band zusammen geknüpft haben. Und jetzt sind wir die dickste Freunde.
Oh Gott, ist das schön.
Ja.
Aber ich bemerke das auch, dass Menschen sehr oft Bonding sehr, sehr schnell erwarten. Also vor allem, Tier kommt irgendwie an, Tier kommt nach Hause. Jetzt bist du hier, herzlich willkommen, halt dich gleich bitte an die Regeln. Und hier kriegst du ja meine Liebe, sei doch dankbar. Und ich habe ja damals meine Maggie, meine Hündin, die kommt ja auch aus Rumänien, sehr traumatisiert, einfach super ängstlich in allen Dingen, zu uns geholt. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns aneinander gewöhnt haben. Woran habe ich das gemerkt? Also sie läuft gut mit und macht das alles, wo man sie irgendwie einleitet oder hinleitet. Das hat sie alles gemacht. Aber sie hat sich zum Beispiel absolut partout nicht getraut, neben mir zu liegen. Also diese Ruhe aufzubringen, sich neben mir abzulegen, lieber einfach weiter weg in Nummer sicher gehen. Ja. Weil wahrscheinlich hat sie Angst, geschlagen zu werden oder sonst irgendwas so aus dem Heiteren, so aus absolut aus dem Nichts. Ne? Und ich habe sie ja dann mit auf einen Roadtrip genommen. Wir sind ja durch Deutschland gefahren und haben quasi im Auto gepennt. Der Platz war einfach begrenzt und sie hat dann neben mir geschlafen, damit wir beide drinnen sind und eben nicht auch im Regen draußen sind. Und erst danach ist sie zu mir mit ins Bett gekommen. Also das ist so krass, es hat wirklich einfach sehr, sehr lange gebraucht. Ja. Und das ist es halt, du holst dir halt nicht ein Tier nach Hause, das jetzt sofort funktionieren soll, sondern es ist halt einfach ein Lebewesen, was eine Geschichte hat.
Ja. Genau.
Und die meisten, gerade im Tierheim oder jetzt hier bei uns im Lebenshof, ich glaube, das ist eben eine große Gemeinsamkeit, haben wahnsinnig traumatische Geschichten.
Ja, dass die dann überhaupt noch, das, ich sage, das wundert mich, dass die dann überhaupt noch mal Vertrauen fassen können zu einem Mensch.
Ja.
Das finde ich so klasse, dass die Tiere das, egal was sie vorher erlebt haben und was sie mitgemacht haben, wie Naschi zum Beispiel, dass die doch noch mal so Vertrauen fassen kann zu den Menschen.
Ja.
Und denen auch wirklich richtig großes Vertrauen entgegenbringen. Das finde ich so klasse an die Tiere.
Ja. Gibt es ein Tier aus dem Tierheim, jetzt mal abgesehen von deinem Pflegehund, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, da war ein Hund, der wurde vermittelt, der wurde freitagabends abgeholt und nächsten Morgen wieder zurückgebracht. Und zwar ist er abends mit dem Hund auf einer Geburtstagsfeier, was für mich total abartig ist. Geburtstagsfeier mit dem Hund. Jeder wollte an ihm rumstreicheln und machen. Und am nächsten Morgen dann hat er anscheinend daheim halt das Meerschweinchengehege auseinandergenommen. Was mich gar nicht wundert.
Mhm.
Und dann hat er dann sofort wieder eingepackt und zurückgebracht. Also da war nicht einmal 24 Stunden bei dem Mann. Finde es auch besser, dass er jetzt halt wieder im Tierheim ist.
Wie ist denn das mit der Vorauswahl im Tierheim? Was kann ein Tierheim überhaupt leisten, da den perfekten Menschen für ein Tier zu finden?
Es geht darum, dass du wirklich vorher eben ein paar Mal Gassi gehst mit dem Hund, damit du gucken kannst, passt der Hund zu mir, damit auch die vom Tierheim gucken können, passt das überhaupt, matcht das zusammen und dann geht jemand vom Tierheim, geht auch heim und prüft dann daheim die ganzen Umstände.
Und das schafft das Tierheim mit Personal?
Sagen wir mal so, das Tierheim wird nur vom Ehepaar geführt und die sind wirklich rund um die Uhr eigentlich im Einsatz für die Tiere. Also da habe ich schon Mats Hochachtung vor denen. Die haben zwar so ein paar freiwillige Helfer, aber die machen eigentlich fast alles nur allein.
Das ist krass.
Ja, ja, ist richtig krass.
Ich habe immer mal wieder so diesen Vorwurf gehört, also es kommt ja, die Leute entscheiden sich eben dann doch für irgendwie einen Hund aus der Zucht oder gekauft irgendwo, weil die Hürde beim Tierheim so groß ist. So ungefähr, ja, du sollst am liebsten 5 Hektar Land mitbringen, um quasi deinen Hund aus dem Tierheim zu bekommen, das kann ich gar nicht leisten. Ich lebe halt nur mal in einer Wohnung in der Stadt, aber ich möchte trotzdem einem Hund ein schönes Zuhause bieten. Wie schätzt du das ein?
Es kommt auf die Größe vom Hund an, würde ich auch mal sagen. Und die vom Tierheim wollen halt natürlich auch vermeiden, dass der Hund eben nach 2-3 Wochen oder so wieder zurückgegeben wird und heißt, ach nee, das passt jetzt doch nicht und den möchte ich nicht, weil es ist für den Hund natürlich traumatisch und deshalb wollen die das vorher genau prüfen, ob das überhaupt wirklich zusammenpasst.
Ja, weil das Ding ist, ich gehe da halt nicht ganz mit, also mit dieser Ansicht so, okay, ja, wir suchen natürlich suchen die das Beste, bestmögliche Zuhause für einen Hund zum Beispiel, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Hunde auch gerne innerhalb von einer Stadt vermittelt werden können, in Wohnungen, soweit eben da der Mietvertrag das eben zulässt, weil wenn ich zum Beispiel meine eigene Hündin beobachte oder alle Hunde, die hier leben, zwischen den Gassizeiten pennen die zu 100% in ihrem Körbchen und brauchen jetzt nicht 100 Quadratmeter Auslauf innerhalb einer Wohnung oder einem Garten. Ja.
Nee, also das finde ich auch nicht notwendig. Wenn du mit denen wirklich ausgiebig Gassi gehst, Gassi runde machst und die wirklich sich genug bewegen, dann ist gerade egal, wie groß die Wohnung ist.
Ist wirklich so.
Ja.
Also das, falls uns jetzt hier auch Vermieter zuhören.
Genau.
Es ist tatsächlich einfach so, dass ihr da gar keine Angst haben braucht, ob eine Wohnung tatsächlich irgendwie zu klein ist für irgendeinen Hund oder irgendein Haustier. Es geht natürlich nochmal so um Beschädigung der eigenen Mieträume und so weiter. Ich weiß, dass da die Angst groß ist. Aber im absoluten Normalfall liegt der Hund zwischen den Gassizeiten in seinem Körbchen und chillt. Ja.
Genau.
Also das beobachten wir hier ganz, ganz oft, egal welche Größe diese Hunde haben.
Ja,
egal, ob es jetzt nun Chihuahuas sind oder hier ganz große Hütehunde wie Naschi letzten Endes. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch bei Naschi hat sie sich irgendwann beruhigt und legt sich ab.
Ja.
Das war super spannend. Hast du das hier auch beobachtet?
Ja,
die stand ja die ganze Zeit da und dachte, sie muss jetzt hier diesen Hof beschützen.
Ja, es war immer so die Dauerberieselung von der Naschi und auf einmal war es ruhig. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los, wo ist Naschi?
Ja.
Das war dann sofort so ein Alarmzeichen, jetzt ist ruhig, irgendwas stimmt nicht. Da renne ich hin, nö, das liegt sie ganz gechillt da, ihre zwei Vaterpfote gekreuzt und genießt so alles dann.
Und guckt alles an, das war richtig krass, das war von einem Tag auf den anderen, als ob sie begriffen hat, okay, ich sehe jetzt immer nur noch dieselben Menschen, ja. Möglich, dass die hier einfach dazugehören zur Familie.
Ja, genau, genau. Ja,
das war sehr, sehr spannend. Am Anfang war die echt auf Daueralarm. Und
es hat auch viel ausgemacht, weil keiner reagiert hat auf ihr Gebelle. Mhm. Es hat einfach niemand juckt, ob sie jetzt hat bellt oder nicht. Und irgendwann hat sie gedacht, oh, das war jetzt echt zu blöd, ich brauche jetzt niemand warnen. Es interessiert sich sowieso niemand
dafür. Macht auch ein bisschen heiser.
Ja. So von morgens bis abends, ja.
Ja, die in der Küche, die hat natürlich echt Beschallung. Ja. So, das war natürlich, also ich habe auch das Gefühl, es hat halt nochmal ordentlich mehr gescheppert in der Küche. ja, aber das Thema ist ja jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Wir haben Naschi tatsächlich aus unserem Hundebereich jetzt erstmal rausgenommen. Naschi ist jetzt am Petershof,
ja.
Also anderthalb Höfe quasi weiter unten. Dort hat sie ihren eigenen Bereich. Sie wird nicht so mit Massen von Menschen, vor allem am Wochenende, konfrontiert, was wirklich sehr, sehr gut ist für sie, weil das ist schon ein Punkt, weil das sind ja wiederum fremde Menschen.
Es ist halt ein Hütehund, es ist und bleibt ein Hütehund und das ist ganz klar, das ist ihre Aufgabe und das kriegst du auch nicht aus ihr raus.
Das hat sie 9 Jahre gemacht.
Ja, genau.
Ja, genau. Das wirst du nicht ändern können. Das ist auch ein guter Punkt, dass man eben weiß, hey, was ist denn eigentlich die Vorgeschichte dieses Tieres? Kann ich das überhaupt leisten?
Ja, ja.
So. Und da ist natürlich die Frage, könnte ich jetzt einen Hütehund, der 9 Jahre lang in einem Zwinger war, könnte ich den jetzt in meine Stadtwohnung mit nach Hause nehmen?
Ich würde jetzt nicht so empfehlen.
Ich glaube nicht. Also ist natürlich echt wichtig, also sich mal die Storys von den einzelnen Tieren durchzulesen und dann zu gucken, hey, was sind denn eigentlich meine Bedingungen?
Ja.
Wie kann ich eigentlich damit umgehen?
Deshalb finde ich das auch im Tierheim gut, weil die kennen die Hunde auch. Die kennen, wie sie reagieren, wie sie tagsüber sich verhalten. Und wenn du sagst, du willst schon eine Couch-Potato, dann würde ich so einen Border-Collie, wie ich jetzt zum Gassi gehe, natürlich jetzt nicht gerade unbedingt empfehlen.
Ah, ist ein Border-Collie.
Ja, da ist ein Border-Collie drin. Und der will natürlich ausgelastet werden, gell?
Ja.
Der möchte auch kopflastig ausgelastet werden. Das ist auch für den ganz, ganz wichtig. Der möchte immer lernen. Zeig mir was. So geht es halt die ganze Zeit.
Machst du mit dem dann auch so Suchspiele, oder?
Ja, ja. Also ich trainiere mit dem dann eigentlich auch jeden Tag. Und ich merke auch, das lasche ich ihn aus. Und dann ist der friedlichste Hund überhaupt und läuft dann mit mir, gell?
Ja, ist natürlich, weiß jetzt nicht, ob das so clever war mit einem Border Collie, der eigentlich gar keinen Bock hat, erstens direkt auf eine Party zu gehen und zweitens den dann alleine mit einem...
Nee, das war kein Border Collie, das war aber auch ein großer Hund. Mhm. Es macht das nicht. Wenn ich einen Hund heimhole, dann bin ich erstmal allein, dann hole ich auch keinen Besuch heim, dann gewöhne ich den Hund erstmal an mich daheim und an die ganze Umgebung.
Ja.
Also das war grundverkehrt, was der gemacht hat.
Ja.
Und dem gehört dann auch kein Hund, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Nee, finde ich dann auch nicht.
Ja, weil sowas macht man nicht.
Ja. Wäre jetzt so die Frage, könnte man eigentlich so irgendwie wie so einen kleinen Hundeführerschein oder irgendwie eine To-Do-List? Was würdest du Leuten empfehlen, die sich das erste Mal einen Hund anschaffen möchten? Die sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für einen Hund, ich entscheide mich im besten Fall natürlich für einen aus dem Tierschutz. Was muss ich tun?
Also ich muss mir erstmal klar sein, das ist kein Hund, der sofort sagt, juhu, endlich bin ich adoptiert, was wollt ihr von mir?
Mhm.
Der Hund ist erstmal vorsichtig, weil das sind teilweise eben schlimme Erfahrungen und da muss erstmal abwarten, was willst du von mir? Meinst du es gut mit mir? Das ist erstmal so eine Abschätzerei und es kann wirklich bis zu einem halben Jahr kann das gehen und die Zeit und die Geduld muss ich auch mitbringen und dann vor allen Dingen dem Hund Ruhe geben. Eben nicht gleich auf eine Geburtstagsfeier oder sonst irgendwie. Und ich muss mir auch gut überlegen, wenn ich jetzt in Urlaub gehe, was mache ich mit dem Hund? Nehme ich den Hund mit oder muss ich den wieder, bringe ich den zurück ins Tierheim? Es gibt ja Tierheime, die auch Pensionen machen, wie eben das Tierheim, wo ich dann auch sage, da hätte ich jetzt Probleme damit. Mhm. Tierheimhund wieder zurück ins Tierheim zu bringen, wenn es auch nur für Urlaub wäre. Weil der Hund denkt dann, er wird wieder zurückgegeben. Mhm. Und das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Ein Hund ist gut, den kann man immer mitnehmen in Urlaub. Da muss ich halt sagen, dann mache ich Abstriche, dann fliege ich nicht. Dann fahre ich irgendwo hin, wo ich den Hund mitnehmen kann. Mhm. Und vor alle Dinge muss mir klar sein, so ein Hund kann Krankheiten mitbringen, mhm. könnte teuer werden, je nachdem. Und so ein Hund kann halt 15, 16 Jahre alt werden. Mhm. Nehme ich mir dann auch, bin ich in 15, 16 Jahren immer noch gewillt, mich um den Hund zu kümmern, gerade wenn er alt wird, wenn er krank wird, kann ich mir das auch finanziell leisten. Mhm. Weil das ist nämlich jetzt momentan der Hauptgrund, warum die Tiere zurückgegeben werden.
Ist, weil sie zu teuer werden.
Ja, ja. Also ich habe das schon erlebt, ich war Gassi, wo ich zurückgekommen bin, ist neben meinem Auto im Tierheim, ist eine Tierbox gewesen mit zwei Katzen drin, wo einfach ausgesetzt worden sind.
Ach, scheiße. Hm.
Ja.
Und wie alt waren die Katzen?
Das waren noch junge Katzen.
Nee, oder? Ja. Wie quasi frisch geboren oder was?
Nee, die waren schon ein paar Monate alt, aber ich vermute, dass sie niemanden gefunden haben, der sie nimmt. Hm. Und dann nennt sie einfach, man kann ja auch klingeln, Tierheim versucht dann immer, was zu schaffen und die Tiere aufzunehmen. Aber nee, gerade bitte never dran. Einfach neben Auto stille und fertig.
Ich glaube, die haben Angst vor der Konfrontation. Woher hast du das? Ja. Vor den Fragen. So. Die haben einfach Angst, dass da vielleicht bei rauskommt, ja, die sind geboren, die streunen nur auf unserem Grundstück rum.
Gibt es leider Gottes, gerade in unserer Gegend gibt es noch sehr viele Bauernhöfe, wo halt die Katze unkastriert rumlaufen. Mhm. Und die vermehren sich halt dann.
Ihr könnt das richtig ganz gut vermeiden. Ihr müsst einmal, ein einziges Mal mit eurer weiblichen Katze, mit eurer weiblichen Katze zum Tierarzt gehen und die einfach kastrieren lassen, dann passiert das nicht mehr. Ja. Dann müsst ihr auch keine Katzenkinder ertränken, Leute. Ja. Wie schlimm.
Oh ja.
Ganz, ganz schlimm.
Ja. Genau.
Das ist nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich gang und gäbe. Wie oft lesen und hören wir das? Die Lösung ist so einfach.
Ja. Absolut.
Ja.
Wirklich, absolut. Weil sowas geht gar nicht.
Ja.
Ich meine, es war ja noch gut, dass sie wirklich vor einem Tierheim ausgesetzt haben. Mhm. Aber einfach am Parkplatz hinstellen und denken, ja, da kommt bestimmt noch jemand. Die müssen auch irgendwie die ganze Zeit gewusst haben, wann das Tierheim offen hat. Weil die waren wirklich gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, wo die Gassigänger, da sind die direkt neben meinem Auto gestanden.
Ach, scheiße. Mhm.
Ja.
Ja. Ich finde es vielleicht noch spannend, so bei dem Thema Adoption. Du hast jetzt ein paar Punkte aufgesprochen, die natürlich irgendwie sehr, die klingen schon schwierig, finde ich. Also es hat natürlich auch durchaus Vorteile, einen Hund mit einer Vergangenheit bei sich aufzunehmen. Und nicht immer ist die Vergangenheit traumatisch. Also das muss man auch dazu sagen. Manchmal landen Tiere auch im Tierheim, weil der Vorbesitzer ist gestorben.
Genau.
Das sind meistens vielleicht auch gute Couch-Potatoes, sind gemütlich unterwegs. Da kann man dann tatsächlich auch gezielt nachfragen, wenn man sagt, okay, man möchte einen einfacheren Hund.
Ja.
Man möchte jetzt nicht so viel, man traut sich das vielleicht noch gar nicht so zu. Vielleicht auch, weil man nicht nur Anfänger ist, sondern auch Familie hat, also mit Kindern.
Ja.
Ich finde, es ist durchaus eine Chance, seinem Kind beizubringen, hey, das ist ein Lebewesen. Dieses Lebewesen hat gewisse Dinge erlebt oder auch nicht. Und wir müssen uns darauf einstellen. Also ich finde, es ist ein unglaubliches Learning, Kindern Empathie beizubringen.
Ja.
Also wie geht man eben mit einem Lebewesen, was nicht unsere Sprache spricht, was sich nicht äußern kann durch irgendwelche Worte, Handzeichen oder sonst was, sondern einfach nur durch langsames Gucken und Verstehen. Nur so kann sich das Tier äußern. Ich finde, das bringt unglaublich viel Mehrwert mit.
Ja, so. Es gibt wirklich auch Anfängerhunde im Tierheim. Wie du sagst, die äußeren Umstände, da ist der Besitzer gestorben, die Angehörige können den Hund oder wollen den nicht behalten dann. Mhm. Es gibt wirklich Anfängerhunde, es gibt auch viele ältere Hunde, die eben gar nicht große Gassi-Runde machen können, wollen. Und wenn jemand sagt, ach komm, ich will keinen großen Spaziergang machen, aber so eine halbe Stunde pro Tag Bewegung, gibt's auch Hunde, die sind so dankbar dafür. Und Leute, geht ins Tierheim, läuft Gassi. Wirklich, die Hunde sind so, so dankbar.
Ja.
Man muss sich wirklich gar keinen Hund selber anschaffen. Einfach im Tierheim anrufen, fragen, kann ich Gassi gehen? Gibt es einen Hund für meine Bedürfnisse, den ich mitnehmen könnte? Mhm. Die Tierheime sind wirklich dankbar, wenn die Hunde dann ein bisschen rauskommen.
Ja, ansonsten wären die halt die ganze Zeit im Zwinger.
Ja, mhm. Ja.
Also das ist dann quasi die Konsequenz. Also
genau.
Wenn sich keiner findet und keine Zeit, weil einfach dieses Tierheim ja jetzt, wie du sagst, von zwei Menschen nur betrieben wird, ist halt die Konsequenz, okay, die sind im Zwinger und machen da eben auch ihr Geschäft.
Und die sind nicht allein im Zwinger, die sind dann zu zweit oder zu dritt im Zwinger dann und die sehen dann halt wirklich den ganzen Tag nur diesen Zwinger und sonst nichts.
Ja.
Und ein Hund lebt halt wirklich davon, von Eindrücken, er muss rumschnüffeln, er muss da gucken, er muss andere Hunde sehen und das finde ich so unheimlich wichtig für einen Hund.
Ja. Wir hatten ja jetzt anfänglich das Thema Lebenshof helfen ist natürlich was anderes als Tierheim helfen. Du sagst, dass die Tierheime dankbar sind, gibt es aber trotzdem irgendwie eine Einarbeitung so, wie das jetzt zum Beispiel bei uns der Fall ist, also weil wir ja einfach so eine Bandbreite an
Tieren
haben.
Also ich bin da hingegangen, ich habe dann praktische Tierheimbegehung mit dem Tierheimleiter gemacht, dann mir dann alles gezeigt und dann habe ich mal so, also der blödste Anfängerhund habe ich da mal in die Hand gedrückt bekommen, zum Gucken, klappt es überhaupt dann so und läuft sie auch. Und dann habe ich schon ein bisschen agilerer Hund dann bekommen. Und es ist bei dem Tierheimleiter, da ist auch bekannt dafür, dass er sehr, sehr gute Menschenkenntnis hat. Und dann stand ich mal vor ihm, dann hat er mich eine Weile angeguckt und dann sagt er, du, ich hätte einen Hund, da ist schwierig, da ist schon zweimal zurückgekommen, weil er gebissen hat, würdest du dir das zutrauen? Und dann sagt er, komm, ich laufe mal mit ihm, wir gucken mal. Und das hat super geklappt und seither bin ich mit ihm eigentlich zusammen.
Ja.
Und irgendwann, ich habe ja noch einen Kater daheim, der fast 19 wird, irgendwann, wenn der Kater vielleicht nicht mehr ist, könnte es sehr große Wahrscheinlichkeit sein, dass ich dann den Hund mit heimnehme.
Ah ja.
Ja.
Das wäre natürlich ein richtig schönes Happy End für euch beide auch irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ihr hattet dann genug Zeit, euch aneinander zu gewöhnen.
Absolut. Also besser kann man einen Hund nicht kennenlernen, wie wenn man 4-5 Mal 2 Stunden unterwegs ist in der Woche.
Wie heißt dein Kater?
Elvis. King Elvis. Der Name spricht für sich.
Elvis lebt, sagt man ja auch.
Ja, Elvis lebt.
Ja, also wir hoffen natürlich, dass Elvis noch sehr lange lebt. Aber irgendwie, mein Herz ist natürlich jetzt irgendwie, solange du ja für den Hund immer irgendwie da bist und mit dem Gassi gehst, ist das natürlich ein schöner Kompromiss.
Ja, genau.
Ne? Ja. Was unterschätzen Leute total an Tierheimarbeit? Was würdest du sagen, was ist so der unterschätzteste Fakt?
Es ist kein 8-to-5-Job. Ein Tierheim ist wirklich Tag und Nacht im Prinzip, weil du bist für die Tiere da, egal ob jetzt Sonntag, Feiertag oder sonst irgendwas ist, egal wie das Wetter ist, es ist aber hier im Lebenshof ja genauso.
Ja.
Die Tiere wollen versorgt werden und die Tiere brauchen halt eben Nahrung, Medikamente vor alle Dinge. Verwaltungsjob ist auch viel dabei natürlich.
Ja.
Und das muss gewuppt werden. Da kannst du immer sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bumm, ich gehe jetzt 2 Wochen Urlaub. Das geht im Tierheim einfach nicht.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch beim Tierteam uns darauf eingelassen haben, beziehungsweise schnell herausgefunden haben, dass wir uns viel, viel breiter aufstellen müssen.
Genau.
Wir waren ja vorher so mit einer Person nur da und das war einfach, das war nicht machbar.
Ja, ja.
Wir mussten einfach einen größeren Pool an Menschen haben, damit genau fürs Wochenende, für Feiertage, Leute sollen natürlich auch ihren Urlaub haben. Das ist natürlich klar. Also du kannst, wenn du Angestellte hast, nicht von denen verlangen, 365, 64 Tage im Jahr hier zu sein.
Ja, auch bei Krankheit zum Beispiel.
Das geht ja nicht.
Kann mal sein, dass er einmal kurzfristig ausfällt, weil er krank ist. Und da muss dann halt immer jemand noch da sein, der da einspringen kann. Und bei 100 Tiere ist es halt schon, wenn du da alleine die Frühschicht machst, ist schon sehr, sehr viel.
Ja.
Also besser ist es dann zu zweit, gerade mit Grundreinigung und allem dann noch dazu.
Ja, und es kommt ja auch noch ein bisschen dazu, es sind jetzt nicht 100 Hunde, die du einfach einfach, ne, ich mache Anführungszeichen gerade, die du einfach, wo du einfach eine Reihe an Schalen aufbaust und ja. denen dann einfach das Futter hinbringst und die alle irgendwie in einem Gehege, in einem eingezäunten Gehege rumlaufen lässt ja, und ihr genau. Ding machen lässt, sondern es sind halt einfach unterschiedliche Tierarten. Ja. Ne? Wir haben die Gänse, wir haben die Enten, wir haben die Hühner zu gewissen Tageszeiten raus müssen, wir haben die Kaninchen, wir haben die Schweine, wir haben die, die Katzen, die Waschbären,
ja, ja.
Auch die Waschbären ja ganz komplett andere Anforderungen, ja. Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, wo die, wo man ja jetzt zum Beispiel sagen kann, muss, ey, wenn du jetzt hier ehrenamtlich arbeiten musst, wie bist du denn so, Waschbären sind Wildtiere, müssen wir auch einfach als Fakt belassen,
ja, ja.
Traust du dir das zu, möchtest du damit mal rein? Die meisten sind natürlich sehr aufgeschlossen, sehen ja auch niedlich aus, das muss man mal dazu sagen.
Aber es sind Raubtiere, also es, du merkst es auch, wenn sie sich ums Fressen streiten, da merkst du, oha, hallo.
Da steckt Energie dahinter, ne?
Ja,
also, genau. Also da wird geknurrt, ja, da wird gefaucht. Genau. Der eine kriegt vielleicht auch mal den einen oder anderen Zwick ab. Ja. So.
Genau.
Also das ist nicht ohne, das muss man einfach wissen und das ist halt einfach eine andere Arbeit und dafür braucht es einfach Leute.
Ja.
Das ist so unglaublich und deswegen ist es halt auch so verteilt, bei uns kann man eben, wenn man jetzt sagt am Wochenende spontan, hey, ich möchte wirklich euch unterstützen, wie kann ich das tun? Pflückt Grünzeug.
Ja, bitte. Löwenzahn, Spitzwegerich, Klee, alles. Also das wird so dankbar angenommen. Die Kaninchen, die Fresse, das ist nicht normal.
Das ist richtig krass. Und vor allen Dingen, das ist ja dieser Irrglaube, dass irgendwie Kaninchen nur Heu fressen.
Nee.
In der Natur finden die kein Heu. So, wenn die in der Natur leben, dann leben die von Grünfutter.
Ja, genau.
So wachsen Kaninchen auf. Also, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns am Wochenende zu unterstützen, und das begrüßen wir natürlich sehr, sehr herzlich, auch wenn ihr ja. nur einmalig hier seid, dann geht hier auf unsere Wiesen und Feldern. Das meiste tatsächlich gehört hier auch zum Lebenshof und pflückt für unsere Kaninchen
ja,
Grünzeug.
Ja, weil da kommen wir wirklich echt nicht hinterher, das Grünzeug zu pflücken. Also wenn ich morgens um 7 mal jemand sieht, in der Wiese rumrenne, ich bin nicht verrückt. Nee, ich sammle wirklich nur Kaninchenfutter.
Ja, und das brauchen wir halt einfach in rauen Mengen, weil das Gehege ist einfach abgegrast.
Ja, total.
Es wächst auch nichts nach. Kein Halm hat irgendwie eine Chance. Nein. Eigentlich müsstest du so zwei Felderwirtschaft betreiben. Also du bräuchtest quasi eigentlich ein zweites Gehege.
Ja, wie bei den Kühen, weißt du, musst du dann immer umtreiben, dann ja. wieder da ins nächste Gehege.
Genau so ist es. Also so wird es wahrscheinlich auch bei Schafen sein. Da müssen wir uns vielleicht im Voraus, wenn wir das Schafgehege, wenn dann tatsächlich endlich mal die Spender bei uns auch ankommt, müssen wir uns wirklich vorher Gedanken machen, wie wir das am besten managen.
Und es geht auch schnell. Wo ich Gassi war, habe ich gesehen, da war Schafweide. Da waren vielleicht 10 Schafe und Ziege drin. Das war innerhalb von ein paar Tagen war das Ding abgegrast. Also enorm, gell? Und dann sind die wieder weitergezogen.
Sind halt der beste Rasenmäher.
Wir müssen halt wahrscheinlich doch irgendwie noch eine Schäferin dann nehmen und wandern durchs Achertal.
Oder irgendein Hund dazu. Vielleicht auch vielleicht Lea als neuer Job.
Lea, um Gottes Willen.
Wer weiß?
Lea sitzt mit rein und sagt, was soll ich machen? Renne ja mal, ich komme dann irgendwann hinterher. Macht ihr nur mal.
Wer weiß, also vielleicht traut ihr euch ihr das alle nicht zu, aber vielleicht ist es diese Lösung. Ich fände es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja.
Dann müssen wir schwarze Schafe nehmen, sie reagiert nur auf schwarze Hummels.
Ja, also ich bin gespannt. Also so generell freue ich mich natürlich wahnsinnig doll auf das Schafthema. Ich hoffe, dass es endlich bald umgesetzt werden kann.
Und dann hoffe ich, dass irgendwann auch Alpakas dazukommen.
Das hoffe ich natürlich auch.
Ja.
Wobei Alpakas sind halt sehr, sehr beliebt wegen des kommerziellen Faktors.
Ja.
Ist halt so, die meisten bieten halt irgendwie Alpaka-Streicheln an oder Alpaka-Führungen und so. Es sind halt meistens irgendwie nicht so Tiere, die also die man loswerden will.
Ja, das stimmt.
Ja. Kann man kritisch sehen.
Ja.
Ob die jetzt unbedingt zwingend ein schlechtes Leben haben möchte, will ich jetzt gar nicht sagen. Das kommt immer auf den einzelnen Fall an. Aber so prinzipiell ist es natürlich eigentlich nicht cool, irgendwie ein Tier kommerziell auszunutzen.
Aber wir brauchen halt für unsere Schafe brauchen wir einen Aufpasser. Und die Alpakas sind halt da ideal dazu.
Ja, das ist tatsächlich wahr.
Ja. Gerade wegen unserem Grindi.
Wegen unserem Grindi-Wolf. Ich habe gehört, der soll jetzt irgendwie einen Rudel gegründet haben.
Nee, das ist der Vorbach-Wolf.
Ah ja.
Das ist ein anderer. Da ist ein Vorbach hin, da ist der unterwegs.
Mm, okay.
Ja, der Grindi ist noch allein, den habe ich sogar gesehen.
Das ist krass.
Ja, ja.
Von Weitem so?
Ja, zweimal zwei Abende hintereinander.
Ah ja.
Und ich habe dann aber gesagt, ich sag nichts, wo ich nichts gesehen habe. Und aber am dritten Tag stand der Ranger, dann das Auto schon da. Also muss irgendjemand muss ihm dann zugeflüstert haben, dass er da unterwegs ist.
Ja, ich bin froh, dass das durchgegangen ist, dass sie den in Ruhe lassen.
Ja, ich Gott auch. Sei Dank. Weil da war wirklich, also da kam auch nicht näher, auch nicht neugierig. Also da hat mich angeguckt kurz und ist dann sofort weitergerannt und also... Lieber Gott.
Ich verstehe halt nicht, warum man mit einer läufigen Hündin in den Wald geht, in den Naturpark. So.
Ja, warum? Weil sie eine Anlocke wollte. Genauso wie mit Futter. Wie kann man nur auf so eine Schnapsidee kommen? Ein Futter, ich lock den Wolf an, nur damit ich ein tolles Selfie machen kann. Oh, Leute, also echt, irgendwo. Wenn das einer mit euch machen wird, komm, ich lock dich jetzt mit Futter an, ich will ein Selfie mit dir machen. Überleg doch gerade mal die Situation. Also.
Ja, ist generell nicht cool, irgendwie irgendwelche fremden Tiere, vielleicht auch fremde Tiere, die zum Beispiel zu unserem Nachbarhof gehören, das hören wir ja auch immer wieder, einfach so zu füttern. Einfach so, obwohl 1000 Schilder auch da stehen.
Und ein bisschen noch betrockenem Brot.
Ja, nee, ist nicht cool. Ist wirklich nicht cool.
Also wie oft hört man das aus, so gerade so in so Gehege, in so Tierparks, dass die Leute die Tiere füttern und die kriegen dann Kolike und alles, gell? Also
gerade für
bitte nicht machen.
Ich gerade jetzt hier im Nachbarhof stehen Esel. Gerade für Esel ist hochgradig gefährlich. Ja. Die haben einen ganz ganz empfindlichen Magen.
Ja.
Also nicht das einfach füttern.
Das ist falsch verstandene Tierliebe wirklich. Mhm. Spendet was, dass man die Futter kaufen können und dann ist gut.
Genau. Sigrid, hast du einen Tierfact mitgebracht?
Ja.
Ich sehe hier nämlich ein Blatt Papier.
Jawohl, jawohl. Mhm. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche das mit der Ente, mit unserem Erpel, dem ein bisschen da gemobbt wurde. Mhm. Und dem er dann nochmal, dann haben wir ja versucht auszusetzen wieder. Und dann wurde er wieder gemobbt und wurde ja fast ertränkt von der anderen Ente im Teich. Also gut, ich habe jetzt zu Lara gesagt, gut, dass der Feind mit dem Handy nicht da ist. Wenn wir dann dem Erpel hinterherrennen und dann wieder versuchen wegzuziehen. Also, und zwar, Ente besitzen über den Auge spezielle Salzdrüse, mit denen sie überschüssiges Salz ausscheiden können.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Das ist richtig krass.
Ja.
Also so Mineralien, die im Körper einfach sind.
Die zu viel sind und die können sie dann praktisch über die Drüse, über der Auge, können sie das alles ausscheiden.
Okay, krass. Krass. Das ist krass.
Ja, ja.
Okay. Und das hängt, also das läuft denen aber dann nicht im...
Ich vermute, dass das dann gleich irgendwie so verdunstet dann überm Auge. Ich hab dann unsere Ente mal angeguckt, also ich sehe da nichts. Mhm. Und ich vermute, dass das dann irgendwie verdunstet.
Ja, krass. Das ist dann quasi das, was sie jetzt zum Beispiel über Nahrungsmittel aufnehmen.
Genau, wenn sie da zu viel Salze aufnehmen, können die das dann selber über ihren Körper regulieren.
Spannend. Ist ja quasi wie bei uns jetzt auch irgendwie mit Schweiß.
Mit Schwitze, genau.
So schwitzen, die schwitzen quasi über die Augen.
Über die Augen, genau.
Ja. Spannend. Ja. Noch was, oder?
Ja.
Weil du hast so einen großen Zettel mitgebracht, nur deswegen frage ich.
Also, und zwar gibt es ein Projekt in Kappelrodeck, gibt es ein Projekt mit der Stadttaubehilfe. Tauben sind ja eh ein großes Problem in den Städten teilweise. Und in Kappelrodeck gibt es einen, der Christian Müller, der sich seit 6 Jahren engagiert für die Taube, der auch extra einen Taubeschlag jetzt eingerichtet hat, wo das Augsburger Modell stattfindet. Das heißt, da wäre die richtige Eier ausgetauscht gegen Kunststoffeier. Mhm. Und das macht er eigentlich mit viel Erfolg, aber die Gemeinde Kappelrodeck, muss ich jetzt leider so sagen, ist der Meinung, dieses Projekt ist gescheitert, weil halt immer mehr Tauben kommen. Und deshalb möchte sie das Projekt eigentlich schließen und die Taube anderweitig entsorgen.
Anderweitig entsorgen?
Ja.
Okay.
Also kann man sich ja dann vorstellen, was das bedeutet.
Spannend, ja.
Und er kämpft jetzt, er möchte jetzt einen Verein gründen. Mhm. Also wer noch Interesse hat, bitte Christian Müller, tauben-kappelrodeck melde, damit er einen Verein gründen kann, damit es weiter aufrechterhalten werden kann. Und da habe ich jetzt ein paar Facts zu den Tauben noch.
Okay.
Und zwar können Tauben Gesichter erkennen und formen tiefe Verbindungen zu den Menschen, die sich um sie kümmern. Also das ist nicht nur so ein kleines Hirn wie beim Strauß, sondern die können Beziehungen richtig zu dem Menschen aufbauen, der sie versorgt.
Das ist ähnlich wie mit Hühnern, glaube ich.
Genau, genau,
weil ja. Hühner haben auch ein richtig starkes Gedächtnis.
Ja, ja. Ja. Mhm. Und Tauben sind eine von 10 Spezies weltweit, die ihr eigenes Spiegelbild erkennen können.
Ach, krass.
Ja. Und dann habe ich gedacht, 10 Spezies, wer sind denn die anderen? Habe ich mal gegoogelt. Mhm. Das eine sind Menschenaffen. Ja. Also Schimpanse, Bonobos, Orang-Utans, da ist es klar. Mhm. Dann sind es die großen Säugetiere, wie zum Beispiel Elefanten, können auch ihr Spiegelbild erkennen.
Ach, krass.
Meeressäuger, also Delfine und Orcas. Mhm. Vögel, eben Elstern, Kohlkrabbe, Dohle und Taube. Und es gibt Fische, bestimmte Sorte von Fische, die Putzer, die Lippfische, die großen, mhm. die können es auch erkennen.
Das ist ja, das ist krass.
Und Schweine.
Ach, Schweine auch?
Ja, ja.
Wir sollten vielleicht mal zu Bam Bam und Rudi
einen Spiegel
reinstellen.
Ja, da haben sie Spielkameraden. Oder sie attackieren den Spiegel.
Ja.
Das könnte auch passieren.
Wäre eigentlich mal spannend rauszufinden.
Ja, ja,
echt spannend. Also Angst wollen wir natürlich nicht machen, aber trotzdem, ja.
Wäre echt mal spannend, das mal zu machen. Und Hähne. Also Hühner generell, aber die weibliche Hühner nicht so, die Hähne.
Eher die Hähne. Auch.
Ja, eher die Hähne.
Krass, als hätten die als einzige irgendwie so ein bestimmtes Vermögen.
Ja,
nur weil
ja.
sie männlich sind.
Ja, kann man sich so vorstellen.
Da kam er. Gut, das wäre dann die einzige. Ausnahmen bestätigen ja auch mal die Regel.
Okay, dann ist es die Hausnahme.
Ja, ja, spannend. Das sind spannende Fakten. Und ich würde sagen, damit schließen wir diese Podcast-Folge.
Jawohl.
Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank,
Sigrid,
dass du in der Folge warst. Ich hoffe, hat sich trotzdem für dich gut angefühlt, auch wenn es das erste Mal
war. Okay.
Ja, sehr schön. Bewertet unsere Folge, folgt uns auf Instagram und schaut auch immer gerne auf unserer Website vorbei. Da haben wir alle Infos rund um unsere Tiere, um unsere Events, um unsere Speisekarten hochgeladen. Ihr findet dort wirklich alles, deswegen nochmal ganz großes Shoutout für unsere Website. Und ja, wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal. Ja? Tschüss!
Tschüss!